Es gibt Leute, die sagen, dass die ganze Gesetzeswelle nicht national verstanden werden darf, sondern dass es in einem internationalen Kontext ist. Dazu fragen wir jemanden von diesen Leuten, nämlich den Rees Christler vom Komitee gegen Isolationshaft.
Ja, das ist ein Problem in all diesen Diskussionen. Die ganzen Kampagnen laufen ja immer so. Man diskutiert über die kleine StPO, dann über das Polizeigesetz, dann über die grosse StPO, folgt dann über Kies. Und es findet eigentlich nie eine so eine gesamthafte Diskussion als Projekt, das Ganze zu verstehen, statt. Die Gegenseite hat das ein bisschen anders organisiert. Seit 1972 treffen sich die Justiz- und Außenminister der europäischen Länder mit Regelmäßigkeit. Nun nebenbei, so fast als Anekdote erwähnt, dass an den Außenministertreffen und den Justizministertreffen die Schweiz immer etwa ein bisschen vom Gleichen vertreten war, nämlich Kurt Furgler, der einer der ganz massgebenden Bauherren von dem ist, was man so allgemein den europäischen Rechtsraum nennt. Die Folgen von diesen Treffen sind in jeder Beziehung unübersehbar. Jetzt in dieser Sendung geht es vor allem um Gesetze und darum beschränke ich mich auch ein bisschen auf diese Ebene. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, dass vor kurzem von der Schweiz als unterzeichnete in Gesetzesfunktion tretene Abkommen, Rechtshilfeabkommen oder ein anderes Abkommen, das demnächst, so hat es zumindest die NZZ angekündigt, wird von der Schweiz ratifiziert werden, nämlich das Abkommen über die Überwachung von bedingt entlassenen, respektive bedingt verurteilten Leuten im In- oder Ausland. Das betrifft zum Beispiel ganz konkret Barbara Augustin, wenn sie die bedingte Entlassung überkommt, würde sie unter so eine Bestimmung fallen, die heisst, dass sie halt international überwacht wird. Und etwas vom Wesentlichsten eigentlich in der ganzen Geschichte von diesen Abkommen und Konventionen, die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus. Das ist so etwa die Reihe, die ich einmal hier gesagt habe.
Die Konvention ist doch letztens im Nationalrat einstimmig gutgeheissen worden. Ist denn das wirklich so ein unumstrittenes Projekt? Könntest du vielleicht irgendetwas Wesentliches zur Antiterrorkonvention sagen?
Also so unumstritten war es eigentlich nur in der Schweiz, weil das Wesen von dieser Konvention ist das, dass mit dieser Konvention das politische Delikt als solches in Westeuropa abgeschafft wird, dass mit dieser Konvention natürlich in der Folge auch, wenn es kein politisches Delikt mehr gibt, folglich auch kein politisches Asyl mehr gibt. Ich möchte das kurz darlegen am Artikel 1 von dieser Konvention. Und im Artikel 1 wird aufgezählt, was für Taten in Zukunft nicht mehr als politische Verbrechen oder Vergehen angeklagt werden. Wenn ich sage politische Verbrechen, so tue ich da Originalton Gesetz zitieren. Da heisst es im Artikel 1c, schwere Vergehen, die gerichtet sind gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit von Personen, die internationalen Schutz genießen, eingeschlossen Personen des diplomatischen Dienstes. Im Artikel D heißt es, Vergehen der Entführung, Geiselnahme oder willkürliche Freiheitsberaubung. Und der Artikel F ist dann gerade die Übernahme vom bundesdeutschen Paragraph 129a, der Unterstützungshandlung. Der Versuch, also ebenfalls nicht mehr als politisches Delikt angeschaut wird, der Versuch, eines der dargestellten Vergehen zu begehen oder die Teilnahme, sei es als Mittäter oder Unterstützer einer Person, die ein solches Verbrechen begeht oder versucht zu begehen. Das ist im Wesentlichen so der Artikel 1, der damit das politische Delikt abschafft.
Ja, kannst du da vielleicht an einem Beispiel aufzeigen, was damit gemeint ist?
Ja, an Beispiel, da gibt es eigentlich viele Beispiele, die man könnte nennen. Also wenn zum Beispiel französische Arbeiter ihre Fabrik besetzen und der Besitzer in sein Büro einbeschliessen, so ist das ganz klar willkürliche Freiheitsberaubung vom Fabrikbesitzer und daher kein politisches Delikt. Das heisst, wenn einer von diesen Arbeiterführern verhaftet wird im Ausland, wird er ausgeliefert und kommt nicht im Genuss von politischem Asyl. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen aktueller auch, wenn türkische Studenten ihre Botschaft besetzen und der Botschafter damit in seiner Bewegungsfreiheit einschränken, ist der Botschafter ja ein Angehöriger von einem diplomatischen Korps. Und von daher ist auch das Delikt nicht mehr als politisch zu betrachten. Selbstverständlich betrifft es alle Personen, die verdächtigt werden, den bewaffneten Kampf zu führen. Das erübrigt sich fast zu sagen. Ich möchte vielleicht schon noch ein bisschen präzisieren. In diesem Artikel heisst es, Personen, die internationalen Schutz geniessen oder Organisationen. Da versteht man also auch darunter Repräsentanten von internationalen Organisationen wie NATO oder EEG. Das heisst, die ganze Friedensbewegung, wenn sie sich auf so einem Terrain von Widerstand, wo es sehr unmöglich ist, dass man etwas besetzt, das Büro besetzt oder so, bewegt, gilt das nach dieser Konvention nicht mehr als politisches Delikt und ist also auch nicht kein Recht auf ein politisches Asyl im Fall von einer Verhaftung im Ausland. Das ist in meinen Augen so das, oder?
Ja. Um was geht es denn eigentlich bei den anderen Artikeln von dieser Konvention?
Ja, die anderen Artikel, das ist dann so eine Aufreihung. Also da wird zum Beispiel auch gesagt, wenn dann gleich einmal eine Auslieferung nicht würde stattfinden, ist der Staat zumindest gezwungen, die Person zu verurteilen und alle nur erdenklichen Hilfshandlungen am Ausland, am Staat, der die Auslieferung verlangt, zu gewähren, also Hausdurchsuchungen durchzuführen, Beschlagnahmungen durchzuführen etc. Wesentlicher Punkt, vor allem auch der Artikel 3 und 4, die beiden Artikel sagen, dass mit dieser Konvention alle anderen früher geschlossenen Abkommen, sofern sie im Widerspruch sind zu dieser Konvention, nicht mehr gelten, respektive erweitert werden. Alles, was in dieser Konvention ist, gilt für alle anderen vorher abgeschlossenen Verträge. Oder? Also das ist die Dimension von dieser Konvention. Dann weiter, das ist vielleicht jetzt noch, nachdem der Beni erzählt hat, von Straßburg, wo die Haftbedingungen abdeckt, wo ja dann genau die Leute, die in so wegen so Delikt verhaftet werden, wegen politischen, nämlich in Isolation gefangen gehalten werden. Der gleiche Menschengerichtshof ist auch die Schiedsgerichtsstelle, im Fall, es dann tatsächlich gleich noch zu Streit könnte kommen zwischen den einzelnen Staaten, bestimmt er, respektive der Präsident vom Menschengerichtshof, wie das Verfahren ausgegangen hat. Und die gesetzliche Basis von diesem Entscheid, das ist noch ein wichtiger Punkt, ist wiederum die Konvention.
Mhm. Der Name ist aber verwirrend, Antiterrorkonvention.
Ja, der ist mehr als verwirrend. Man muss sehen, in welcher Zeit die Konvention europäisch durchgesetzt worden ist. Das ist 1975, 76, in einer Zeit also, wo die Hysterie gegenüber den bewaffneten Gruppen nicht nur vom Bürgertum und ihren Medien verbreitet worden ist, sondern halt auch in der Linken sehr verfangen hat. Also durch das, dass die Konvention, heisst Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus, sehr viele Leute gemeint haben, das geht Terroristen an, da haben doch wir nichts damit zu tun und sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Ich habe schon vorher gesagt, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine typisch schweizerische Erscheinung, die Nicht-Auseinandersetzung mit dieser Konvention. In der Le Monde Diplomatique zum Beispiel aus dem 76 schon ist gesagt worden, und Le Monde Diplomatique ist nun wirklich keine linke Zeitung. Wenn man sich an den Buchstaben des Textes hält, sieht man sehr wohl, dass praktisch auch nicht der Schimmer eines politischen Vergehens übrig bleibt. Mit Ausnahme vielleicht von Pressevergehen. Dass diese Kategorie praktisch definitiv verschwunden ist. Es wäre ehrenhafter gewesen, unumwunden zu verkünden, dass diese liberale Tradition verlassen ist. Es ist perfekte Heuchelei, so zu tun, als würde man das Recht aufrechterhalten als Prinzip, aber indem man es jeder Substanz beraubt, jede Möglichkeit seiner Anwendung verneint. Der Artikel schließt dann damit, dass er sagt, eine internationale der Repression organisiert sich auf europäischer Ebene. Und dieses Projekt der Konvention ist nichts als das erste ihrer juristischen Instrumente. Und ich glaube, genau das ist das Problem von dieser Konvention, eben der Ausdruck von der internationalen von der Repression. Nur am Rand vielleicht erwähnt, die Folge von dieser Konvention ist, dass die Interpol in Zukunft, also mit Unterzeichnung von dieser Konvention, auch kann, gegen Guerilla, gegen Leute, die politisch verfolgt werden, vorgehen, weil in ihren Verordnungen hat es bisher ja geheissen, dass sie politisch nicht tätig werden dürfen. Das ist eine Erfahrung aus dem Dritten Reich, die Verordnung. Durch dass das politische Delikt nicht mehr gilt, ist sie natürlich kompetent geworden dazu. Und ich glaube, genau um die internationale von der Repression, respektive um den Widerstand gegen die internationale von der Repression, geht es an dieser Demonstration vom 24. Und ich an dieser Stelle nochmal aufrufen dazu, dass die Leute kommen, um 6:30 am Bürkliplatz.
Auf das aber bringen wir ein kubanisches Volkslied.
Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones casi me grandes así, así de grandes así.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones.
Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones.
Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones.
Also das Hörertelefon wäre jetzt offen. Die, die an dieser Sendung teilgenommen haben, werden Fragen beantworten, sofern Fragen da sind. Die Nummer weiss ich jetzt nicht gerade, die muss man mir nachher sagen.
Dazu sagen, es ist 252-84-00. Also alle Leute, die jetzt etwas mitdiskutieren oder kritisieren oder etwas sagen zu dieser Sendung, oder auch Ergänzungen haben, sollen doch anrufen, die Nummer ist 252-84-00. Mich interessiert nicht nur die inhaltliche Kritik, sondern auch formale Sachen.
Was vorher noch ein bisschen untergegangen ist in der ganzen Diskussion, ist das ganze Problem vom kriminalpolizeilichen Informationssystem KEYS, also der berühmte Computer, wo seit Jahren daran herumgebastelt wird und nach verschiedenen föderalistischen Einwänden heute jetzt die Polizeidirektorenkonferenz verlangt, dass er via Bundesgesetz eingeführt wird. Es ist klar, dass für sie der KEYS natürlich unentbehrliche Notwendigkeit ist, wenn sie die gesetzliche Voraussetzung haben, wie es jetzt gerade die neue StPO und das neue Polizeigesetz bieten, also dass Personen unbeschränkt können gespeichert werden, unbeschränkt aufgenommen werden in Karteien, alle potenziellen Täter, wie sie das nennen. Und für das eben der KEYS. Und darum, man kann nicht früh genug anfangen, auch gegen das Projekt KEYS, wie gegen das Projekt StPO und Polizeigesetz zu kämpfen.
Jailbirds sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider-Puffy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer takes a ladder by a clash, boom, bam. Whole rhythm section was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock.
Ja, ich glaube, es ist jemand am Draht.
Ja, das ist der Hans Rudi.
Sali?
Ich habe eine Frage. Ihr habt gesagt, also die Polizei hat das Recht, Kapperöffnungen untersuchen. Und jetzt habe ich gefragt, also ich weiß jetzt nicht, wie das geht überein mit dem Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Wie kann das jetzt das Gesetz mit dem Menschenrecht übereingehen?
Du, das ist. Es ist ja so, nicht wenn so ein Gesetz gemacht wird und so Bestimmungen reinkommen, wo man das Gefühl hat, dass sie sogenannte Grundrechte verletzen oder Artikel von der Menschenrechtskonvention, dann kann man das grundsätzlich überprüfen lassen durch das Bundesgericht.
Ja.
Ich persönlich, aber da rede ich jetzt also ein bisschen aus dem hohlen Bauch aus, also ich bin ja schon Jurist, aber so genau habe ich das bis jetzt nicht abgeklärt, würde ich meinen, dass man das auf jeden Fall könnte probieren anzufechten. Und zwar, indem man sagt, das verletzt natürlich die persönliche Freiheit. Mhm. Und dass man das könnte also versuchen, überprüfen zu lassen, das Bundesgericht. Nur bin ich gleichzeitig auch nicht sehr optimistisch, oder?
Mhm. Also ich möchte noch schnell dazu sagen, dass der Paragraph 195 von der StPO ganz klar auf das Bezug nimmt. Es heisst nämlich, die Untersuchung des Beschuldigten ist anzuordnen, wenn zum Beweis erheblicher Tatsachen ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit oder medizinische Abklärungen nötig sind. Sie schliessen das also eigentlich schon mit der Selbstsicherheit ein, dass dann schon irgendwie wird durchkommen, dass der Eingriff abgesegnet wird.
Also meines Wissens haben auch die diversen Kommissionen da im Zusammenhang mit der StPO-Revision sich bis zu dieser Frage bis jetzt überhaupt nicht geäussert, respektive sich auch nicht einmal auseinandergesetzt hat, was ja symptomatisch ist, oder für ihr Rechtsverständnis.
Mhm. Nein, ist gut. Merci vielmals.
Bitte, ciao.
Ciao.
Thank you.
Ja, hallo.
Ja, das ist wieder ein Anruf, hallo.
Ja, hallo zusammen.
Sorry.
Ich habe eine Frage, und zwar betrifft das da den Paragraph 113, F und G. Da wird...
Vom Polizeigesetz?
Ja, 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 ja. Da bei den Identitätskontrollen, oder? Und bei, ja, dass du dort müsstest zu Befragungen von der Polizei Angaben machen, oder? Dass du verpflichtet ja. bist. Und das Zweite ist, dass du da sogar noch müsstest richtige Angaben machen, oder? Das ja, widerspricht ja eigentlich recht allen Recht bis jetzt.
Also du meinst konkret am Aussageverweigerungsrecht?
Ja, erstens und zweitens so das Recht auf Lügen hast du bis jetzt noch gehabt.
Ja, das hast du gehabt. Also was man vielleicht muss festhalten muss, das betrifft nicht den Angeschuldigten. Also ja. der Angeschuldigte kann nach wie vor Lügen und Falschaussagen machen. Es betrifft aber... wenn man es ein bisschen mit bösen Worten nennen will, Denunziationspflicht. Also wenn ich auf dem Trottoir laufe und vis-à-vis raubt einer die Handtasche von einer alten Mami, und so wird sie ja dann verkauft, um es plausibel ja. zu machen, ja. dann muss ich der Polizei sagen, der Täter hat so und so ausgesehen, wenn ich befragt werde dazu.
Aha.
Also die Auskunftsperson ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen.
Ja, und dann aber der Absatz G, also das ist mir also neu, dass da muss richtige
das ist auch neu.
Sagen, oder?
Das ist auch neu.
Aha.
Das ist nicht gewesen bis jetzt.
Aber das würde ja dann mit widersprechen, also das könnte man ja insofern auch anfechten, oder?
Ja.
Nein, das betrifft nur die Identität.
Ah, das betrifft nur die Identität. Dass ja. Ich kann sagen, er war 2,30 Meter gross.
Na halt deine Identität.
Meine?
Ja.
Aha, ja gut.
Wäre
ja.
Bei der Identitätskontrolle, aber du hast schon recht, oder Befragung durch die Polizei. Mhm. Befragung ist dann etwas anderes wie ja. Deine Identität. Die ja. Musst du sowieso angeben.
Ja, ja.
Aber das ist im ganzen Zusammenhang jetzt gesehen, dass die Polizei, und das ist auch neu, in Zukunft soll können Vorladungen ausgeben, wo du musst Folge leisten. Also wenn du heute eine Vorladung bekommst von der Schmier, musst du nicht gehen, du kannst deinen Kübel rühren. Während nach dem neuen Gesetz vorgesehen ist, dass du verpflichtet bist, zu gehen, unter Androhung von Zuführung. Das heisst, dass sie können zu holen zu Hause.
Mhm. Mhm.
Das wäre so weit das.
Ja, und dann habe ich noch, will ich sagen, dass wenn das Gesetz liest, ist, dass es einfach verreckt ist, wie überall steht, soweit die Umstände es zulassen. Also vor allem nach Schusswaffengebrauch, den müssen sie nicht mehr vorwarnen. Also soweit die Umstände es zulassen, und dasselbe gilt bei der nachträglichen ärztlichen Hilfe.
Mhm.
Genau. Ja. Beim Schusswaffengebrauch möchte ich noch etwas sagen, oder? Vorher wegen dieser Frage von den Menschenrechten. Oder? Also man soll natürlich die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, nicht zu hoch taxieren. Also der Todesschuss, wie er da formuliert wird, ist also schon gedeckt durch die EMRK. Ja. Es ist eine Illusion zu glauben, oder? Dass das da in Straßburg sozusagen eine liberale Haltung da wäre. Das ist absolut nicht so, wie es Beispiel vorher gezeigt hat bei der Isolationshaft.
Ich finde das schon noch wichtig, was du jetzt aufgreifst mit der Frage, wenn es die Umstände zulassen. Oder? Das ist nämlich gerade der Gag von dem ganzen Gesetz. Oder wenn man die diversen Stellungnahmen von bürgerlichen Politikern gehört hat im Parlament und jetzt auch die verschiedenen Zeitungsartikel, also speziell jetzt die NZZ, dann hat man das Gefühl, eben, dass da jetzt da in einem Rechtsunsicherheitszustand soll Abhilfe geschaffen werden und genau soll umschrieben werden, was die Schmier darf machen und was nicht. Und das ist natürlich, also das ist absolut Unsinn, oder? Schon allein die Generalklausel, von der ich vorher geredet habe, da der Artikel 54, wo die blanke Vollmacht gibt, zeigt es ja. Und dann eben all die Artikel, die relativ schwere Eingriffe sind, die Rechte vom Individuum, die sogenannten Freiheitsrechte, immer wieder, wenn man sie zwar umschreibt, oder? Immer wieder gesagt, im gleichen Satz oder respektive im Satz darauf aber gesagt wird, ja, das kann natürlich jetzt auch aufgehoben werden, wenn es eben die Umstände lassen. Also es ist absolut gummig, oder? Absolut gummig.
Also ich möchte noch dazu sagen, dass überhaupt die Polizei jegliche Kompetenz überkommt und dass es Ausmaß annimmt, wo ich muss von einem Geheimdienst reden. Weil niemand, keine Behörde kann schlussendlich noch eine Kontrolle ausüben über die Polizei, weil auch jeweils, gerade wegen der polizeilichen Akten und der Registratur, die in einem Abschnitt geregelt sind, es klar ist, dass die einfach nur Geheimakten führen, die es nicht einmal zum Beispiel an einem Untersuchungsrichter oder einem Gericht nachher vorliegen.
Geschwiegen dann am Verteidiger.
Ja, also ich finde, man könnte abschließend auch sagen, irgendjemand hat das schon mal gesagt, oder? Also ich tue das in dem nur abplappern. Man hätte ja, das ganze Gesetz ist ja eine Verschleuderung von Steuergeldern, oder? Man hätte das viel einfacher können machen. Ein Papier, oder? Ein Satz, draufschreiben, die Polizei darf alles, was ihr nutzt. Und danach wäre das genau gleich, also genau im Sinn, genau gleich gewesen, wie das, was jetzt auf diesen läppischen 31 Seiten geregelt worden ist.
Gut.
Okay.
Ja.
Ciao. 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 I almost never thought I'd have the opportunity to say these real nice words. I really never knew how good a love could be until you. I never had a loving life that
Das war jetzt also das Ende über das Polizeigesetz, wo man versucht darzustellen, wie im internationalen Zusammenhang das war. Wir verabschieden jetzt uns
und rufen nochmal zur Demo auf am 24. um 6:30 Uhr auf dem Bürkliplatz.
Ciao zusammen.